Hallo, ich bin Mirko. Heute habe ich gleich zwei Gäste bei Sigma 2 Foxtrot, die, so würde ich sagen, eigentlich Fandom to the Core sind. Sie sind aber nicht nur Fans, sie sind Autoren zahlreicher Geschichten und betreiben die Webseite deutschesciencefiction.de. In der Szene bestens bekannt und vernetzt. Einer von Ihnen hat sogar den 8. Wochentag entdeckt. Herzlich willkommen, Sven Klöpping und Uwe Post.
Hi.
Ja, hallo.
Hi, Leute. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid und euch Zeit genommen habt. Den meisten Fans seid ihr bekannt. Die kennen euch ja aus der Szene, aber trotzdem, erzählt mal ein bisschen was von euch.
Ja, ich bin eigentlich von Haus aus Physiker und dann in der IT-Branche gelandet, habe jetzt inzwischen eine eigene Firma. Wir stellen halt Smartphone-Games her und nebenbei bleibe ich aber der Science-Fiction treu. Naja, manchmal schreibe ich auch Fantasy zugegebenermaßen, aber ich bin Science-Fiction-Leser und Autor und Fan, seit ich denken kann, seit ich lesen kann. Autor, seit ich schreiben kann, besser gesagt. Ja, mein Spezialgebiet sind so ein bisschen schräge Geschichten.
Ja, ich bin der Sven Klöpping und ich bin weniger Fan als Autor, eigentlich mehr Autor als Fan. Und ich kann schreiben, seit ich denken kann, oder ich denke, seit ich schreiben kann, oder wie auch immer. Und also zur Science Fiction bin ich eigentlich gekommen. Ich habe früher Science Fiction und Fantasy geschrieben und habe mich dann für die Science Fiction entschieden, weil ich mit der Science Fiction besser Botschaften transportieren kann, die ich transportieren möchte. Also ich kann besser den Leser mitteilen oder der Welt mitteilen, was ich zu sagen habe, indem ich Science Fiction schreibe, weil die Science Fiction einfach ein besseres Mittel ist. Also Fantasy ist halt völlig aus der Welt und Science Fiction näher dran to the core of humanity und ich will einfach mich realisieren und ich will nicht abschweifen. So. Und deswegen, und ja, deutschesciencefiction.de, darüber reden wir ja heute. Das ist halt so ein Projekt, das wir seit 2011 machen. Ich und der Uwe, und es hat so angefangen mit so einem Streitgespräch und da sind wir halt dazu gekommen, durch den Streit halt zu einer Synthese gekommen und ja, dann haben wir uns entschieden, wir wollen jetzt was für die deutsche Science-Fiction-Szene tun, für die deutschsprachige.
Das macht natürlich neugierig Streit. Was für ein Streit?
Ja, wie gesagt, durch den Streit zur Synthese. Also
klar.
Wir haben verschiedene Ansichten. Wir haben natürlich alle verschiedene Ansichten und wir wollen halt alle zu einer Synthese kommen. Wir wollen alle was Gemeinsames auf die Beine stellen und wir wollen halt irgendwie was bewegen in Deutschland für die deutsche Science Fiction. Wir wollen jetzt nicht dauernd irgendwelche amerikanischen Übersetzungen lesen oder so. Ja? Wir wollen auch mal was von hier kommt, hierzulande propagieren und ja. Das, was wert ist, halt herausgestellt zu werden, herausstellen.
Gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und Uwe, wie viel Arbeit steckt ihr da rein?
In deutschesciencefiction.de, das ist sehr unterschiedlich. Wir bemühen uns, wenn wir Newsmeldungen bekommen von Verlagen, das möglichst zeitnah auch online zu stellen. Oder jetzt zum Beispiel, wenn die Ergebnisse der einschlägigen Literaturpreise rauskommen, dann versuchen wir so schnell wie möglich, das auf der Seite zu posten. Was hinzukommt, sind so gelegentlich Berichte natürlich über Conventions. Das heißt, da laufen wir dann mit der Kamera rum, fotografieren ein paar Fans und verbreiten dann hinterher unsere Meinung über den Ablauf des Cons. Aber wir besprechen manchmal auch Bücher. Das ist eher die Ausnahme. Wir sind also kein Rezensionsportal in dem Sinne. Aber wenn uns was Besonderes auffällt, dann schreiben wir da auch drüber.
Stichwort Schreiben, ihr habt eine Menge geschrieben. Eure Bibliografien sind ja geradezu einschüchternd. Habt ihr Lust, ein bisschen was über eure Werke zu erzählen?
Ja, der Uwe bestimmt.
Der Sven nicht. Na so. Komm, also wenn, also das ist ja, was du geschrieben hast, Sven, ist ja auch respektabel. Es ist sehr unterschiedlich. Ne? Wir sind sehr, sehr unterschiedliche Autoren eigentlich. Es gibt einen gewissen Overlap, kann man schon sagen. Kennengelernt haben wir uns eigentlich dadurch, dass ich dieses Mega-Fusion-Projekt total cool fand, das der Sven vor langer, langer Zeit angefangen hat. Das war für mich eine eine Bekanntschaft mit einem wirklich sehr freizügigen Schreibstil, ja, der sich nicht an irgendwelche hielt. Und das fand ich damals sehr, sehr spannend. Hat mich sehr inspiriert. Ich habe es aber nicht wirklich übernommen. Ich halte mich immer noch an Normen. Zum Beispiel, meine Geschichten müssen spannend und witzig sein. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Ne? Ich habe so ein bisschen angefangen vor vielen Jahren mit Kurzgeschichten. Das war eigentlich der Ursprung. Auf kurzgeschichten.de, einer sehr umfangreichen Plattform für Autoren und Leser, wo sehr, sehr viel konstruktiv kritisiert wird, habe ich versucht, mein Kurzgeschichten-Schreiben-Handwerk immer weiter zu verbessern. Habe dann so diverse Kurzgeschichten veröffentlicht, aber irgendwann wollte ich dann auch mal Romane schreiben. Ne? Und so ist es dann auch gekommen mit... Mal sehen, Symbiose, Valpartonra 4, Schrottete und zuletzt Sterne in Asche habe ich 4 Science-Fiction-Romane veröffentlicht. Und das ist erst der Anfang. Jawohl.
Respekt. Ja, ja. Schon gewaltig. Sven, hast du was? Erzähl mal was zum Mega-Fusion. Du jetzt, genau.
Ja, Mega-Fusion, ja. Mein Mega-Fusion, viele sagen Mega-Fusion oder so. Ich weiß nicht warum, wie wir drauf kommen. Das ist halt Englisch gemeint. Das ist schon Englisch gemeint, ja, Mega-Fusion. Das war vor Jahren, irgendwann vor 10, 15 Jahren oder so, habe ich damit angefangen. Ich habe in Frankfurt gewohnt, habe die Hochhäuser gesehen und ich hab mir gedacht, hey, da musst du jetzt irgendwas Kreatives raushauen. Ja, sonst geht das nicht. Also sonst wirfst du dir das später die ganze Zeit vor. Und dann habe ich halt angefangen, diese Storys zu schreiben und das war halt Science-Fiction-Setting, natürlich Hochhäuser, Science-Fiction und so weiter. Tragische Helden, die halt unfertig sind, die nicht irgendwie gestylt und was weiß ich und gezeichnet und so weiter sind, die einfach spontan erfunden sind und im Prinzip mein Ich widerspiegeln, so ein bisschen. Also ich habe mich natürlich versucht, immer rein zu versetzen in die Lage von den Protagonisten. Aber im Endeffekt halt spiegeln sie so ein Bild aus unserer heutigen Gesellschaft wieder in der Zukunft, ja, also wie sich das alles mal zuspitzen könnte. Und Mega Fusion hat sich im Moment, also seit 2010 jetzt bin ich wieder dabei, das alles zu komplizieren und das entwickelt sich gerade irgendwie zu einer großen Geschichte. Also ich weiß auch noch nicht, wo es hingehen soll, aber von diesen Stories weg auch quasi. Also natürlich bleibt der Kern erhalten, aber so diese Stories weg, von diesen Stories weg entwickelt sich das auch alles irgendwie in Richtung Roman, in Richtung ganz klassischer Roman, klassisch geschriebener Roman. Und ich weiß auch nicht, wo sich das alles hinentwickelt. Ich habe noch ein ganz neues Konzept, Mega Fusion One Hat heißt es und Mega Fusion, was weiß ich. Und da kommen noch einige spannende Sachen auf euch zu dann irgendwann.
Cool, also du lässt ja echt alle Optionen offen und du experimentierst mit allen möglichen Textarten und so weiter.
Genau, also stilistisch versuche ich immer was Neues zu machen, weil es interessiert mich einfach, was Neues zu schreiben, was nicht immer dasselbe zu schreiben oder denselben Stil zu schreiben. Ja, das ist einfach, ich bin halt vom Typ her auch so, dass ich immer was Neues ausprobieren will und also das Langweilige gehört ebenso dazu. Ich höre auch in Anführungsstrichen langweilige Sachen wie Klassik oder so. Ja, es ist ja gar nicht langweilig eigentlich. Also und oder Country Music höre ich auch. Ja, also ganz profane Sachen irgendwie, die jeder macht und so. Und daraus versuche ich auch meinen kreativen Input zu ziehen. Ja.
Also das ist cool. Alles reinpacken. Die gesamte Welt stürzt drauf ein. Ja. Und es ist eine Mischung aus Noir, Hardboiled, Cyberpunk und dergleichen.
Ja, so könnte man das bezeichnen. Es ist auch sehr viel Lyrik drin, also sehr viel Poetry. Mhm.
Darum wollte ich dich fragen, Lyrik, du schreibst immer noch Lyrik, aber das, was ich gelesen habe, ist jetzt nicht unbedingt SF.
Das, was du an Lyrik gelesen hast, oder wie?
Ja, ja.
Nee, also das ist gar nicht SF, nee. Also ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich damals gesplittet, so, also ich habe immer schon Lyrik geschrieben und ich habe mich damals so entscheiden müssen, ob ich jetzt irgendwie Fantasy weiterschreibe oder Science-Fiction oder was ganz Normales schreibe und ich habe mich halt für die Science-Fiction entschieden. Was ich ja schon gesagt hatte, weil ich meine Botschaften besser transportieren kann.
Hm. Uwe, das ist ein gutes Stichwort. In einem Interview auf Fantasy Guide sagst du, eine der Aufgaben der SF sei es, der Gegenwart den Zerspiegel vorzuhalten.
Ja, das ist natürlich ursprünglich kein Zitat von mir. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt recherchieren, von wem es ursprünglich ist. Ich glaube, das haben sehr viele SF-Autoren gesagt. Insofern reihe ich mich da einfach ein. was sollen wir machen mit unserer Gegenwart? Wir wissen, dass viele Sachen nicht so in Ordnung sind, ne? Aber wir leben ja doch irgendwie immer weiter, wir machen irgendwie das Beste draus. Aber ich finde, irgendjemand muss den Finger in die Wunde legen. Satiriker tun das und ich finde, viele SF-Autoren tun das auch ganz gut. Denn indem man gewisse Zustände überspitzt, indem man sie zum Beispiel in die Zukunft extrapoliert, wo alles noch viel, viel schlimmer ist, kann man auf diese Probleme deutlich besser aufmerksam machen. Und das tue ich in meinen Romanen manchmal und in meinen Geschichten, aber irgendwie immer auf eine unterhaltsame Art und Weise. Im Grunde ist es schwarzer Humor. Ne? Das ist das. Das sind diese Verhältnisse, die überspitzt sind, dass sie fast schon irreal sind, irreal wirken. Aber ein Körnchen Wahrheit scheint doch darin zu stecken und dann bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Ja, wie in Schrottete, wo die Ausübung der Polizeigewalt für jedes Bundesland einzeln meistbietend versteigert wird von der Bundesregierung, um die Staatsfinanzen zu sanieren. Klingt erstmal total abgefahren, aber wenn man die Geschichte dann liest, dann wirkt es alles direkt wie aus dem Leben gegriffen. Ja, und in manchen Bundesländern hat ja vielleicht wirklich schon irgendwie ein islamischer Staat seine Finger im Spiel. Wer weiß das schon?
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast, also jetzt Schrottet, hast du selber angesprochen, da gibt es diesen Überwachungsstaat, die Polizeirechte, also die exekutive Gewalt wird meistbietend versteigert. Das Verbot der Religion aus Sicherheitsgründen in Sterne in Asche, das sind sehr krasse Motive. Aber die haben eine verdammt nahe Connection zur Realität und zur Gegenwart.
Ja, genau, so ist es. Und so ist es auch in Walpa Tonra 4 und der Zeigefinger Gottes. Ja, der Zeigefinger Gottes erscheint im Orbit, ne? Riesengroß. Und da fragt man sich doch, wo ist der Rest? Ne? Gut, das Ganze wird natürlich hinterher aufgeklärt. Natürlich handelt es sich nicht um Gott in dem Sinne. Ne? Mhm. Aber das wird sofort, dieser Zeigefinger, auf dem steht ja nicht drauf, ich gehöre Gott oder gehörte mal Gott, sondern dieser Zeigefinger wird sofort eingenommen, ne? Von Leuten, die ihre Meinung darüber verbreiten und die sich dieses Erscheinen zunutze machen wollen. Ne? Und das ist genau das, was in der Realität eben auch sehr oft passiert. Egal was passiert, irgendjemand versucht immer, sich das zunutze zu machen.
In den Geschichten, die polarisieren natürlich, ja. Und es gibt bestimmt nicht nur gute Kritiken, aber damit kann man umgehen. Ist das Polarisieren absichtlich? Natürlich ist es absichtlich, oder? Man muss die Leute zum Nachdenken bringen.
Ja, natürlich, genau so ist es. Ich sagte ja vorhin, dadurch, dass man überspitzt, dadurch, dass man als Autor der Realität eben nicht einen Spiegel vorhält, sondern einen Zerspiegel vorhält, erzeugt man Aufmerksamkeit. Alles, was ungewöhnlich ist, was über unsere normale Lebenserfahrung in unserer normalen Umgebung hinausgeht, erzeugt Aufmerksamkeit. Ja? Wenn auf dem Fußballplatz irgendwie eine Linie plötzlich nicht in weiß gemalt ist, sondern in rot gemalt ist, gucken wir da sofort hin, wir können gar nicht anders. Genauso funktioniert das in solchen Geschichten. Das kommt ja auch darauf an, ob sich jemand provozieren lässt. Ich meine,
wo waren wir gerade? Bei Provozieren oder was? Ja gut, also ich meine, genau, provozieren heißt ja provokare, ja, also jemanden zum Sprechen bringen, ja. Und warum sollte das schlecht sein, jemanden zum Sprechen zu bringen? Ich meine, ich will jemanden herausfordern, seine Meinung wissen und deswegen schreibe ich ja, ne? Also ich schreibe ja meine Storys nicht damit die Leute sagen, ja, Buch zu klappen, alles klar, gut, ja, merke ich mich vielleicht oder so und erinnere mich dann irgendwie kurz vor meinem Tod dran oder so, ja. Die sollen ja drüber sprechen. Also provozieren ist natürlich super. Also klar, sicher, das ist natürlich eine der Intentionen, ja. Also natürlich sollen auch die Leute das schön finden, was ich schreibe. Also die Lyrik, wie gesagt, die da drin steckt, die Poesie so ein bisschen verinnerlichen und für sich selbst so ein bisschen das herausziehen, dass sie in ihr eigenes Leben auch so ein bisschen Poesie bringen können, ja, das weitervermitteln können oder so. Das ist schon die Intention auch, ja.
Hm. Uwe, du hast im selben Interview einen Satz gesagt, der mir sehr gut gefällt, sinngemäß, die Welt ist der Star des Romans. Ist Worldbuilding wichtiger als Charaktere?
Die Frage ist ein bisschen gemein, weil mir manchmal vorgeworfen wird, dass meine Figuren ja doch etwas blass seien. Mit der Kritik komme ich im Übrigen hervorragend klar, weil nämlich tatsächlich die Geschichte und damit irgendwo auch die Welt bei mir auf dem Vordergrund steht. Die Figuren müssen nämlich mit dieser Welt klarkommen irgendwie. Und das ist etwas, was meine Figuren mit dir und mir und Sven gemeinsam haben. Sie müssen damit klarkommen, dass irgendwie ja die Sherryflasche gleich leer ist oder so, ne? Und was machen sie dann? Ne? Oder dass sie halt dann irgendwelche Halluzinationen bekommen, wenn sie zu viel davon trinken. Was weiß ich. Und ja, deswegen ist die Welt tatsächlich ein Star in dem Sinne. Das kann, wie bei Space Opera, eine Welt bestehend aus ganz vielen bunten Planeten sein. Das kann aber eben auch eine Welt wie in meinem ersten SF-Roman Symbiose sein, wo die wo Biotools durch die Gegend rennen. Also eigentlich Tiere oder veränderte Tiere mit Chips drin, die sprechen können, wie die Spam-Tauben, die eben einfach vor einem landen und natürlich personalisierte Werbung herausplärren. Ja, diese Welt ist das, worin der Leser abtauchen kann, worin der Leser das Buch erleben kann. Gemeinsam mit den Figuren, die dann, so wie man selbst im realen Leben auch, oft die abstrusesten Probleme hat, die man gar nicht glauben mag.
Die Idee zu Schrotttee kam dir in der U-Bahn. Erzähl mal die Anekdote, das fand ich ziemlich witzig.
Ich habe damals in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit immer auf dem Handy E-Books gelesen, in dem Fall von Doctorow, Little Brother, also ganz hammerharte Überwachungsstaat-Geschichte. Und gleichzeitig hatte ich auf den Ohren Heavy Metal und dann kam plötzlich pling, eine E-Mail. Sehr geehrter Herr, so und so, Sie haben die Möglichkeit, so und so viele Millionen auf ein Konto zu transferieren, also von der Nigeria Connection praktisch. Mhm. Und diese drei Dinge zusammen haben mich dann auf diese Idee gebracht. Also die Hauptfigur in Schrottete ist ja der Sänger einer Crap Metal Band und dadurch, diese Gesamtheit ergab dann eben diese Geschichte. Ja.
Mhm. Also Kapau, wie Stephen King immer sagt. Also King sagt ja, erzählt es ja in On Writing, dass die Ideen oftmals zustande kommen, wenn Informationen unterschiedlichster Herkunft im Kopf kollidieren.
Ja, ja, ich nenne das immer Inspirationsteilchen, die sich auf andere treffen und dann findet so eine Art Teilchenfusion statt, Kernfusion statt. Das ist jetzt so stellt sich ein Physiker das vor. Aber natürlich, es ist so, wir, egal ob Autor oder ganz normaler Mensch oder Leser, wir sind ständig ganz vielen Eindrücken ausgeliefert. Und gerade als SF-Autor ist es besonders spannend, diese Eindrücke zu filtern und miteinander zu schauen, was dabei herauskommt. Es ist allerdings so, diese drei Komponenten, Überwachungsstaat, Heavy Metal und Nigeria Connection, das hat mich zwar auf diese Idee mit der Versteigerung der Polizei Ausübungsrechte gebracht, aber das ist natürlich noch keine Geschichte. Mhm. Die Geschichte ist dann dadurch entstanden, dass ich die Band auf Tour geschickt habe. Dadurch konnte ich dann die verschiedenen Bundesländer bereisen, nicht alle, das wäre zu viel gewesen, aber einige dieser Bundesländer bereisen und diese Idee dadurch überhaupt erst lebendig werden lassen. Ja, und gleichzeitig wird dann, weil der Colin Free, so heißt der Künstlername der Hauptfigur, dann halt auch etwas anstößige Texte von sich gibt, also es geht also um Freiheit und so, ne? Da gerät er dann eben ins Visier gewisser Organisationen. Ne? Mhm. Und so ergab sich dann die gesamte Geschichte, die natürlich irgendwo dann auch eine Auflösung haben musste. Und das ist eigentlich, also für mich immer die größte Herausforderung. dass eine gute Geschichte für mich auch eine gute Auflösung haben muss, einen guten Schluss.
Ja.
Und das dauert bei mir, offen gesagt, so oft am längsten, bis ich darauf komme.
Ja, das ist bei mir zum Beispiel komplett anders. Ja, also bei mir muss keine Auflösung vorhanden sein, sondern ich liebe offene Enden. Also offene Enden, wo sich der Leser selbst seine Gedanken machen kann und der Fantasie freien Raum lassen kann. Ja, also ich liebe offene Enden, wo irgendwelche kaputten Gestalten noch kaputter rauskommen aus der Story und daraus hoffentlich was gelernt haben, aber man weiß nicht, ob sie was gelernt haben, sondern der Leser muss halt hineininterpretieren, ob sie was gelernt haben, ob der Protagonist hat. Das liebe ich dabei.
Also du lässt es auch im Flow und in der Schwebe. Es soll weiterarbeiten
am liebsten,
im Kopf.
Ja, am liebsten, ja. Also es gibt mir auch Stories mit ganz konventionellen Enden, aber meistens lasse ich es offen, ja. Weil es ist irgendwie so ein Qualitätsmerkmal von mir irgendwie. Also hat sich herausgestellt, dass ich das am besten kann und dann mache ich das auch, ja. Warum nicht?
Klar. Ja, das bleibt ja nicht dann dabei stehen. Eine Frage an euch, ja, Vielschreiber. Habt ihr Tipps für angehende SF-Autoren?
Oh, Tipps.
Tipps. Tipps, das Geheimnis.
Jetzt wird's schwierig, ja. Immer am Ball bleiben und möglichst, ich habe relativ wenig, also ich habe einige Klassiker gelesen aus der SF-Literatur und zum Beispiel Frank Herbert, Dune zum Beispiel, ja, ganz klassisch, oder Asimov-Sachen, verschiedene andere Sachen und meistens lese ich halt, wie gesagt, gezwungenermaßen hier die moderne deutsche SF und da fällt mir immer wieder bei auf, irgendwie alles wiederholt sich irgendwie, ja, also es gibt wenige Autoren, die hervorstechen, es gibt wenige Autoren, die originelle Ansätze liefern und da kommt es für mich drauf an, wenn du neuer Schreiber bist, wenn du gerade frisch anfängst, versuch irgendwas Neues zu machen, irgendeinen frischen Ansatz reinzubringen und du wirst auffallen auf jeden Fall. Negativ oder positiv ist völlig egal erstmal. Also du musst erstmal auffallen und dann wirst du deinen Weg schon machen. Ja, also du musst deinen Stil natürlich finden und du musst irgendwie dich abgrenzen von der Masse. Das ist für mich das Wichtigste.
Das würde ich im Großen und Ganzen so unterschreiben. Auch mir ist es sehr wichtig, dass gerade in der SF, die für mich eine Art Ideenliteratur ist, eine Geschichte irgendwas Neues bietet, sei es jetzt eine Kurzgeschichte oder ein Roman. Und gut, eine Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man sehr viel Science-Fiction kennt, damit man nämlich das nicht versehentlich oder absichtlich nachplappert, was jemand anders schon in größter Ausführlichkeit geschrieben hat. Also die 195. Zeitparadoxon-Geschichte, ja, wo jemand mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit reist und seinen eigenen Opa umbringt oder Adolf Hitler oder seinen Wellensittich, hahaha. Ja, danke, verzichte ich gerne drauf. Nein, ich möchte frische Ideen lesen, frische Ideen. Aber ich fürchte, man muss noch einen Schritt davor tun. Man muss sein Handwerk beherrschen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dazu muss man sehr viel üben. Man muss kritikfähig sein. Man muss seine Texte Leuten zu lesen geben, die Ahnung haben, die einem wirklich dann auch ganz klar sagen, hör mal, das ist Mist. Okay, das ist gut, aber der Mist, ne, sowas. Und darauf muss man dann eingehen und so muss man sich schrittweise immer weiter verbessern.
Ja, also es kann auch intuitiv sein, ne? Also wenn man frisch da rangeht und gar nichts gelesen hat von SF und frisch sagt, okay, ich will jetzt SF schreiben und man kann auch was ganz völlig Neues kreieren, ohne dass man irgendwie was gelesen hat oder ohne dass man großartig was kennt oder so, ja, von Filmen vielleicht oder so. Und diese Klischee-Sachen, das ist für mich, das zieht sich durch alle Genres hindurch. Also Klischees ziehen sich für mich, also aus meiner Ansicht nach, durch alle Genres hindurch, ob jetzt SF oder Krimi oder was weiß ich. Und du weißt schon irgendwie, wenn du was schreibst, dass du was Neues schreibst, das weißt du intuitiv eigentlich. Ja, also wenn du guter Schreiber bist, dann weißt du das.
Ja, zumindest wenn du eine Ahnung hast, welche welche Klischees es gibt. Man kann ja auch mit den Klischees spielen. Ne? Das ist auch toll. Ne? Das finde ich auch klasse.
Ja, das kann man in der Satire natürlich, was du machst. Ja?
Ich meine, jeder hat ja irgendwo ein paar SF-Filme gesehen von den großen Klassikern oder vielleicht auch unbekanntere Sachen, vielleicht auch ein paar Bücher gelesen sogar oder Serien gesehen. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich als Voraussetzung erstmal hinsetzen muss in die Bücherei und erstmal da 20 Bücher ausleihen und alle durchlesen. Sicherlich nicht. Man braucht ein Gefühl dafür. Man braucht ein Gefühl dafür, was ist eine frische, neue Idee. Und eigentlich ist es ganz einfach. Man muss sich ja nur die Realität angucken. Es kommt jeden Tag, passiert irgendwas Neues. Mhm. Und etwas, was in der Vergangenheit vielleicht noch nicht passiert ist. Also hat auch noch gar kein Autor die Möglichkeit gehabt, damit zu spielen. Also spielt man selbst damit. Man muss eigentlich nur die Nachrichten lesen. Und dann ist alles voller Ideen.
Ja, dazu gleich eine sehr diffizile Frage. Uwe, von wegen Überwachungsstaat und so dergleichen. Hat euch Snowden, hat das euch überrascht?
Was jetzt von den vielen Aspekten? Nein.
Von den vielen Aspekten?
Nein, also kein bisschen. Kein also, bisschen, ne? Wenn dann wieder irgendwo steht, ja, hier Hacker haben irgendwelche Bundestag-Computer gehackt und man weiß nicht, ob jetzt die Spuren nach Russland führen oder chinesische Hacker oder nordkoreanische Hacker oder. Das Einzige, was man den SF-Autoren der Vergangenheit, die das alles vorhergesagt haben, vorwerfen muss, ist, dass sie immer gedacht haben, man hat einen Chip im Kopf und läuft durch so eine dreidimensionale Welt und führt da den Cyberkrieg. Das war falsch. Aber der Cyberkrieg läuft. Und zwar schon die ganze Zeit. Und das meiste davon ist ja unsichtbar für uns. Ja, also was jetzt gerade hier auf meinem Computer so alles vorgeht, okay, da läuft Skype, das weiß ich. Ja, und da ist der Browser auf und da ist irgendwie www.sigma2foxtrot.com aufgerufen. Aber was dann noch so alles passiert, wer weiß das schon?
Okay, also Snowden, also hat mich das überrascht? Nee, eigentlich, also muss ich Uwe zustimmen, nee, also gar nicht. Und es gibt seit dem Mittelalter gibt es diese Leute, die werden halt relativ häufig unterdrückt. In der heutigen Welt durch das Internet und so weiter ist es halt möglich, dass die Meinungen sich durchsetzen und dass das irgendwie ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Ja, aber wer schert sich ehrlich gesagt darum? Ja, also wer... Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage. Was kommt im Endeffekt dabei rum? Ja? Gut, der Snowden ist jetzt isoliert irgendwo, sitzt in Russland oder was, oder mittlerweile in Deutschland, keine Ahnung, oder in der Schweiz oder wo. Und keinen interessiert es, ne, mehr. Also das war mal ein Hype irgendwie in den Medien und jetzt interessiert es keinen mehr. Und was adaptieren wir darauf, was adaptieren wir auf unser eigenes Leben? Also was... verinnerlichen wir dadurch. Und darauf kommt es mir an irgendwie. Ne?
Also, ja, entweder ist man... Wie? Entweder man wird paranoid oder man verdrängt es.
Nee, paranoid gar nicht. Also nee, du musst ja alles sachlich analysieren, was so vor sich geht. Es geht ja nicht gar nicht, dass du irgendwelche Verschwörungstheorien adaptierst oder irgendwelche Verschwörungssachen irgendwie. Das geht ja nicht. Du musst ja für dich selbst sehen, was ist für mein Leben interessant und was kann ich für mein Leben daraus lernen. Und da denke ich mal, gibt's Ansätze. Mal nicht auf das Mobbing zu reagieren beim Chef oder bei den Kollegen, sondern mal Klartext zu reden und sagen, ja, so ist das ist Sache und das ist so die Wahrheit, einfach die Wahrheit sagen, ja. So, einfach die Wahrheit sagen. So, darauf kommt es an für mich. Dann im Endeffekt, ja. Darauf läuft es hinaus.
Und was die Kommunikation angeht, wir kommunizieren gerade hier über einen irgendwie vielleicht verschlüsselten Kanal über amerikanische Server, wo definitiv die NSA zumindest das Recht hat, mitzuhören, mitzuschneiden. Ob sie es auch tun, lassen wir mal dahingestellt. Eine Konsequenz wäre zum Beispiel, damit anzufangen, seine persönliche Kommunikation per E-Mail zu verschlüsseln. Dummerweise ist diese Technologie halt nicht in normale E-Mail-Programme eingebaut. Man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen. Ja, das macht schon wieder keiner. Also ich glaube, ich kommuniziere mit 2 oder 3 Leuten mit verschlüsselten E-Mails, ne? Weil nur die irgendwie auch auf ihrer Seite die entsprechende nötige Infrastruktur haben. Eine E-Mail ist ansonsten wie eine Postkarte. Kann jeder, der sie unterwegs in die Finger kriegt, mitlesen. Und das ist eigentlich im Vergleich zum Briefgeheimnis, ne, das wir eigentlich haben, ein zugeklebter Brief, den kann so leicht keiner lesen. Und was spricht dagegen, eine E-Mail zu verschlüsseln, sodass eben niemand dazwischen sie lesen kann oder nur mit exorbitantem Aufwand. Und schon haben wir eine andere, schon haben wir, hätten wir einen anderen Sicherheitsstandard in der Kommunikation. Aber wir sind zu bequem dafür, wir sind dekadent, deswegen machen wir das nicht und dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn wir belauscht werden.
So haben wir aber den Grundstand eigentlich für die Gesellschaften, die in Science Fiction beschrieben werden.
Ja, deswegen beschreibt es die Science Fiction. Die Science Fiction beschreibt ja keine irrealen Welten mit rosa Einhörnern und grünen Drachen, so wie die Fantasy, sondern eine mehr oder weniger reale Welt.
Ja, und das ist ja, ja. Auch, deswegen, das ist auch der Grund, warum ich mich für die Science Fiction entschieden habe und nicht für die Fantasy, weil der Realitätsbezug halt da ist. Weil wir halt, weil ich Kritik üben kann, ohne wirklich auf unsere Gesellschaft Kritik zu üben, sondern metaphorisch halt. Und wir können halt, jeder kann sich selbst draus ein Bild machen, ja, was ich meine.
Also die Realität rückt immer näher an die Science Fiction Settings ran. Und das in größerer Geschwindigkeit.
Na, die hat sich schon längst überholt. Also seit 10 Jahren, 15 Jahren hat sich schon längst überholt, die Realität. Mhm. Und wir arme, geschundene Science-Fiction-Autoren, wir versuchen immer hinterher zu hinken und was Neues zu erfinden irgendwie. Und wir scheitern immer schöner irgendwie.
Und immer besser scheitern, ja.
Ja, wir können's, aber wir können was nicht mehr. Denke ich mal. Also irgendwann wird uns die Realität wirklich eingeholt haben und wir müssen wirklich nur noch das kommentieren, was abgeht in der Realität. Also das ist die Horrorvision für die Science-Fiction-Autoren, dass wirklich nur noch alles Realität ist und nichts mehr Science-Fiction.
Da fällt mir eine interessante Frage ein. Man stelle sich eine total dystopische Welt vor, alles total kaputt. Also im Grunde alles, das, was wir schon längst vorhergesagt haben, ist wahr geworden. So. Und in dieser Welt ist jetzt ein SF-Autor und überlegt sich, was er jetzt schreiben soll. Ja, ich lasse das mal so stehen, das ist eine offene Frage.
Das ist wie Man in the High Castle von Philip K. Dick.
Ja, das ist auch wieder für neue Autoren, ne? Für neue Science-Fiction-Autoren. Ja. Was würdest du schreiben, wenn du in so einer Welt leben würdest?
Ja, das ist sehr gut, hervorragend. Ich muss nochmal eben auf den Fantasy Guide zurückkommen. Uwe, da sprichst du von einer Abgrenzung von der angloamerikanischen SF. Und das möchte ich jetzt gerne von euch wissen. Was macht eurer Meinung eigentlich nach spezifisch deutsche SF aus, außer dass Mr. Smith jetzt Herr Meyer heißt? Was ist deutsche SF?
Das ist lustigerweise ungefähr das Thema des Streitgesprächs, mit dem das Ganze angefangen hat. Und da kann man auch trefflich drüber streiten. Denn, also eins ist schon mal klar, das hast du gerade selbst gesagt. Angloamerikanische Science Fiction spielt selten in Deutschland. Ne? Und eine schöne Eigenschaft von Geschichten, finde ich immer, ist so ein Lokalkolorit. Und den habe ich halt nur, wenn ich als deutscher Autor eine Geschichte in Deutschland spielen lasse. Dann kann ich Lokalkolorit reinbringen. Was ich auch oft versuche zu machen. Ne? Also meine Geschichten spielen teilweise wirklich an Stellen, die man, wenn man hingeht, auch wirklich so wiedererkennt. Das finde ich ein Vorteil, aber das ist natürlich nur ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist natürlich, dass wir hier einen ganz anderen geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergrund haben als die Amerikaner oder auch die Briten. Die Briten sind uns dann noch ähnlicher, ne? Aber Amerikaner, da gibt es ganz tolle Alternativweltromane zum Beispiel, die für unser Eins einfach ganz, ganz schwer zugänglich und auch nicht so wirklich verwertbar sind, weil es da irgendwie eben um eine Alternativgeschichte im Zusammenhang mit dem amerikanischen Bürgerkrieg geht. Uns hier interessiert vielleicht mehr eine Alternativgeschichte, wo halt nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland nicht wieder aufgebaut wurde, sondern in diesen wertlosen Agrarstaat verwandelt wurde. Wie ist das, Morgentauplan oder so, ne?
Spezifisch deutsche SF. Also ja. Ich denke, SF ist global und ich versuche auch mit Mega Fusion einen globalen Ansatz zu finden. Also ich habe da Spanisch drin, ich habe da Russisch drin, ich habe da Englisch drin, Deutsch drin, alles Mögliche drin. Und SF ist global, SF ist universal. Also wir können uns nicht begrenzen auf irgendwas so Deutsch oder Englisch oder so. Und das finde ich auch das Tragische an dieser ganzen Geschichte, dass die verschiedenen
SF-Verein oder SF-Organisation nicht mehr miteinander kooperieren können, weil sie verschiedene Sprachen haben und so. Die Sprache, das ist doch das geringste Problem eigentlich. Warum sollten wir uns Gedanken darüber machen? Ja, also wir sollten uns eigentlich Gedanken darüber machen, über Inhalte, ja. Und darüber haben wir gerade gesprochen zum Beispiel. Und die Sprache, also deutsche SF, ja gut, es gibt sehr gute deutsche SF-Autoren, die längst nicht die Anerkennung genießen, die internationale Autoren genießen, die genauso gut sind. Das finde ich eigentlich das Tragische dabei, dass die Verlage oder die anerkannten Verlage hier, die großen Verlage in Deutschland, die Autoren bevorzugen, die aus dem angloamerikanischen Raum kommen oder höchstens noch aus dem frankophonischen Raum kommen, irgendwie. Noch niemals aus dem spanischen Raum, weil spanische SF ist auch total interessant, also Spanischsprache ist Hispano SF ist total interessant, also ich weiß nicht, also ich versuche immer so einen Mix zu machen aus allem, ja, also bei mir jetzt, und das ist halt das Wichtige, dass man verbindet und nicht trennt bei der Science Fiction.
Und wie seht ihr die deutsche Szene, die deutsche Fanszene vor allen Dingen?
Ja.
Ihr seid ja mittendrin.
Ja,
wir sind mittendrin. Ihr seid auf Cons und so weiter.
Ja, also wir sehen die Science-Fiction-Szene getrennt. Also es gibt einmal diese Periodenschiene, ne, natürlich. Das ist sehr kommerziell, sehr leserbezogen. Also das ist eigentlich die perfekte Marketingmasche, der man sich bedienen muss, wenn man Erfolg haben will, natürlich. Und andererseits gibt es natürlich diese Independent-Schienen, wo man diese Nischen-Sachen, sei es jetzt Steampunk oder sei es irgendwelche anderen Punk-Sachen oder sei es einzelne Autoren, die sich versuchen zu promoten. Das ist halt schade, dass die halt kein gemeinsames Forum haben. Und deswegen wollten wir den Leuten ein gemeinsames Forum bieten, wo wir halt sagen, okay, egal, es kommt nicht darauf an, was ihr macht, sondern woher ihr kommt. Also wir wollen halt die deutsche SF promoten, aus verschiedenen Gründen, aber nicht unbedingt deswegen, weil sie deutsch sind, sondern weil sie gut sind. Ja, also wir haben auch Qualitätskriterien natürlich. Also wir veröffentlichen keine Self-Publisher, die x-tes Buch da promoten wollen. Ja, oder wir wollen Ansätze, wir wollen Lösungen bieten für die Allgemeinheit, also wir wollen das allgemein verständlicher machen, die deutsche SF, weil das ist halt immer noch in der öffentlichen Rezeption so ein Nischenprodukt, ja, die SF und die deutsche SF, ja, was ist die deutsche SF, also frag mal Uwe, was ist die deutsche SF, also ich weiß nicht.
Also nach der Definition unserer Webseite sind das alles Science-Fiction-Werke, Bücher, Hörspiele, was auch immer, von deutschsprachigen Autoren. Das ist alles.
Kurze Antwort, okay. Ja.
Sehr gut. Kurze.
Ja, aber ich kann gerne auch noch was zu der Frage zur Szene sagen. Da möchte ich erstmal etwas... es gibt nicht die SF-Szene. Es gibt eigentlich ganz viele. Es gibt, wie schon gesagt, die Periroden-Szene, die relativ isoliert von dem Rest stattfindet. Klar, es gibt immer Überschneidungen, aber das ist eine relativ große Fangemeinde, die dann halt bei jedem neuen Roman dann erstmal alles ausführlich diskutiert, ob auch alle technischen Details stimmen und konsistent sind mit dem Rest des Universums. Und auch bei Conventions ist es so, wenn man zum Beispiel zu einer Convention in Leipzig oder Dresden geht, also zum Elstercon oder Pentacon, dann sind da ganz andere Leute, als wenn man zu einer Convention in Dortmund geht, zum Dortcon. Ne? Mhm. Und deswegen kann man das einfach nicht verallgemeinern. Man kann einfach nur sagen, der Altersdurchschnitt steigt jedes Jahr um 1.
Ja.
Ja, außer dann, wenn mal ältere Leute sterben, was ja auch immer häufiger vorkommt. Es kommen halt wenig junge Leute nach, so direkt in der Szene. Es gibt natürlich junge Leser, klar. Aber das liegt an der Generation. Ich meine, wir sind früher schon immer zu Conventions gegangen und deswegen gehen wir auch jetzt noch zu Conventions. Junge Leute treffen sich halt auf Facebook oder so. Ne? Das ist einfach was anderes. Das funktioniert anders. Deswegen gibt es gar nicht die Szene. Es gibt ganz viele Szenen.
Genau.
Uwe, das deckt sich ja im weitesten mit dem, was der Hardy gesagt hat, Hardy Kettlitz, dass die Szene sich immer weiter unterteilt in spezifische kleine Gruppen. Wobei man aber auch sagen muss, es gibt nach wie vor viele großartige Fanscenes, zwar in kleiner Auflage und die ganzen Fanseiten. Das Ganze wird sich wohl in Richtung E-Book verlegen. Was meint ihr? Sind Printmagazine, Fanscenes noch was für Nostalgiker oder haben wir das demnächst alles digital?
Alles digital, ja.
Alles digital.
Also, ich darf an der Stelle nochmal die Beschwerde an dich richten, Sven, dass es dein sehr schönes E-Book, Entschuldigung, dein sehr schönes Buch Bullet immer noch nicht als E-Book gibt, ja. Also, ich nehme gerne mein E-Book wieder mit und ich freue mich, ja, genau. Ich freue mich, wenn ich Sachen dort als E-Book runterladen kann und
immer
ärgere
noch,
mich.
Immer noch nicht. Eieiei.
Und ich ärgere mich dann halt, wenn ich.
Erstmal abwarten, ob sich das Ding verkauft und dann machen wir das E-Book was günstiger. Weil das weniger Geld bringt, ja.
Ja, wie auch immer. Sehr viele Magazine gehen in Richtung E-Book, das Corona-Magazin zum Beispiel. Gut, das war früher halt ein Newsletter, ne? Und jetzt ist es halt ein E-Book-Magazin. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Es verbraucht weniger Regenwald, sagen wir mal. Ne? Das ist schon mal positiv.
Jawohl,
sehr gut. Ja, muss man schon mal sagen. Und man kann es auch einfach ignorieren, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Wenn das auf dem E-Book wieder ist, das stört nicht. Wenn es irgendwie auf dem Schreibtisch liegt, da muss man sich irgendwann spätestens nach ein paar Wochen überlegen, Mensch, wo tue ich den ganzen Papierkram hin? Ich habe gar keinen Platz mehr.
Ja.
Also das sind einfach mal ganz praktische Aspekte und da muss man ganz ehrlich sagen, die sind relevant. Ne? Und deswegen finde ich das auch weder schlimm noch irgendwie verwerflich. Und es ist auch einfacher, eine gewisse, ja, im Grunde eine beliebig große Auflage zu produzieren auf diese Art und Weise. Ja, sonst, wenn ich früher Fanzines produziert habe, dann musste ich die im Copyshop bezahlen. Ja, ich musste dafür bezahlen und ich musste irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Stück davon drucken und ich habe jetzt noch den Keller voll davon. Ja, also eine Geldverschwendung. Das ist bei E-Books halt anders. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit. In dieser Hinsicht bin ich ziemlich modern. Klar, man kann es nicht so schön in die Hand nehmen, es knistert nicht so schön. Man kann auch gewisse Dinge nicht machen, die man halt früher bei Fanzines machen konnte. Man konnte einfach mal das Format variieren. Ne? Also wir haben da früher dann DIN A4 quer gemacht. Wir haben auch mal eins gemacht, das hatte eine DIN A3-Seite drumherum, die halt so zugeklappt war vorne, wie so ein Portal, wie so eine Pforte, dass man so aufklappen konnte. Das geht jetzt mit E-Books halt nicht so gut. Gut, ich meine, im Endeffekt kommt es natürlich auf den Inhalt an. So. Und jeder hat, glaube ich, seinen berüchtigten Stapel zu lesender Bücher oder / Magazine. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man sich nur das dann wirklich reinzieht, was wirklich gut und interessant für einen. Das gilt eben auch für Magazin-Fanzines. Und da, deswegen gibt es vielleicht so eine dieser Diversifikation der Szene, weil jeder natürlich dann sich aus dem ganzen Zeug nur das rauspickt, was ihn wirklich, wirklich interessiert.
Ja. Zum Abschluss muss ich da einhaken und direkt mal auf ein E-Book hinweisen, nämlich auf euers Deutsche SF zum Mitnehmen, das Beste aus deutscheSciencefiction.de kann man sich bei euch runterladen.
Genau,
als E-Book. Kostenlos.
Kostenlos. Ja. Genau, da haben wir einfach die besten Sachen oder die in unseren Augen interessantesten Beiträge dann mal so zusammengestellt.
Habe ich
zusammengestellt? Du, richtig, entschuldige bitte. Du hast es zusammengestellt, aber ich habe das Cover gemacht.
Ach so.
Ja.
Hast du das Cover zusammengestellt oder hast du.
Nee, ich habe das Bild gemacht. dieses Alien da habe ich gemacht.
Ja, egal. Ja. Ja,
also wir werden sicherlich auch da mal eine Fortsetzung von machen oder ein Update.
Ne? Das dieses Jahr noch, ja.
Genau, das steht dieses Jahr mal wieder auf dem Programm, denke ich. Ja.
Okay, auf jeden Fall auf deutsche-science-fiction.de surfen, E-Book runterladen und auch sonst mal ein bisschen durchstöbern. Auf jeden Fall eine Seite, auf die ich alle paar Tage gucke. Ich habe die beiden Macher heute zu Gast gehabt, den Sven Klöpping und den Uwe Post. Möchte mich bei euch beiden recht herzlich für dieses ziemlich coole und lustige Interview machen. Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und freue mich darauf, neue Sachen von euch zu lesen. Uwe, wann kommt das nächste von dir?
Also es kommt im Herbst die erste Folge der neuen Science-Fiction-Serie im Wodak Verlag, die da heißt Biom Alpha. Da bin ich beteiligt. Da könnte man eine eigene Sendung zu machen eigentlich. Da reden wir da nochmal drüber.
Okay.
Und außerdem, ja, also es ist noch nicht offiziell, aber es kommt noch was von mir dieses Jahr.
Okay, Sven?
Ja, von mir kommen zwei Kurzgeschichtensammlungen. Einmal Dirty Mega Fusion. Dirty Mega Fusion sind wirklich richtig dreckige Stories von aus dem Mega Fusion-Universum. Und einmal Die Unvollkommenheit mein Gottes heißt es. Und ich habe auch einen Roman geschrieben. Mein Roman heißt Der Tag, an dem die Welt ausfiel. Und da geht es in meinem Roman um eine Welt, in der Leute nicht mehr durch Arbeitsleistung bezahlt werden, entlohnt werden, sondern durch Verhalten. Also wer viel in die Kamera lächelt, der wird besonders stark entlohnt dann.
Wobei man dazu sagen muss, dass alles voller Kameras ist.
Genau, Babykameras, Babykameras und Kameras und Baby-Baby-Kameras und so weiter.
Das war's für heute mit Sigma 2 Foxtrot. Ich bedanke mich recht herzlich bei Sven Klöpping und Uwe Post von deutschesciencefiction.de. Danke, dass ihr da wart. Und wir verbleiben. Und ich hoffe, dass wir das mal wiederholen können, dass wir euch mal wieder hier begrüßen dürfen.
Gerne. Jo, jederzeit gerne.
Jederzeit gerne, wunderbar. Alles klar. Ich verabschiede mich von euch. Danke fürs Runterladen und Zuhören und bis demnächst. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.